Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Metron Podcasts zu unserem Themenheft 2 Grad Celsius Raumplanung für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung. Mein Name ist Robert Klemm, ich bin Verkehrsplaner bei der Metron und darf den Podcast moderieren. Zum Glück nicht alleine, wie in den letzten Folgen auch schon. Und heute an meiner Seite wieder eine neue Stimme, nämlich die von Giovanni Di Carlo. Hallo Giovanni.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Giovanni, du bist Raumplaner bei uns bei der Metron, hast auch an dem Themenheft mitgearbeitet und mich würde interessieren, was machst du in deinem beruflichen Alltag bei der Metron? Mit was für Themen beschäftigst du dich?
Genau, ich arbeite bei ziemlich allen räumlichen Skalen bei der Metron-Raumentwicklung. Das kann auf der Parzelle sein. Das heißt Sondernutzungsplanungen, wo man eng mit dem Bauherr arbeitet oder mit der Gemeinde. Das kann dann eine gesamte Gemeinde oder eine gesamte Stadt umfassen bei Ortsplanungen, räumlichen Leitbildern. Ich bin auch Regionalplaner bei einem Regionalplanungs- oder besser gesagt bei einem Gemeindeverbund von 19 Gemeinden. Das sind dann eher die größerskaligen Aufgabenstellungen und hatte auch schon Planungen für Kantone oder für Agglomerationen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, holen wir auch unsere Gästin. Kann man das überhaupt sagen? Ich finde es immer so komisch, wenn man irgendwie Gast sagt und dann hat man eine Frau zu Gast. Ja, herzlich willkommen, Constanze Domhardt.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Du bist Denkmalpflegerin beim Amt für Städtebau in Winterthur. Und das soll heute auch das Thema sein, Denkmalpflege. Deswegen haben wir dich eingeladen und sind schon ganz gespannt, dass du uns da mal so einen Einblick gibst und dass wir das auch diskutieren können im Zusammenhang mit der Raumplanung. Und wir haben uns überlegt, vielleicht kannst du so zum Anfang mal so einen ganz groben Einblick geben, in was für einem Spannungsfeld bewegst du dich mit deiner beruflichen Tätigkeit? Mit was für Themen hast du da jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon so zu tun gehabt?
Ja, das ist ein weites Feld, die Denkmalpflege. Ich bin auf der kommunalen Ebene tätig, also ich leite die Denkmalpflege in Winterthur, bin aber natürlich immer auch eingebunden in kantonale Themenfelder oder auch sogar auf Bundesebene tätig, in einer Bundeskommission, ISOS, Ständiger Bewertungsausschuss. Das heißt, wir haben eigentlich, kann man sagen, von der Türklinke bis in die Raumplanung viele Aufgabenfelder. Also es kann durchaus sein, dass man da auf ein Haus aus dem frühen 15. Jahrhundert stößt und ganz erstaunt ist, was man da noch an Substanz vorfindet und versucht, das dann auch einzuordnen und darüber auch sozusagen zu verstehen, wie ganze Straßenzüge entstanden sind, dann ist man relativ schnell im historischen Städtebau. Aber auch raumplanerische Themen, also große Arealentwicklungen, wo wir mit eingebunden werden. Da bin ich dann mal Jurymitglied oder darf auch im Prozessdesign zum Teil mitwirken. Und natürlich immer auch in den verschiedenen Aufgabenbereichen Erhaltung, Mitgestaltung, aber auch Ersatzneubauten, die man dann mit als Neubau quasi begleitet. Weil ja die Denkmalpflege heute, auch vor allem in Winterthur, eben nicht nur an Inventar- und Schutzobjekten tätig ist, sondern eben auch in der Ortsbildpflege. Also das ist in Winterthur delegiert. Also insofern sind wir eben in ganzen Kernzonen zuständig, auch für Gebäude, die eben an sich nicht von denkmalpflegerischer Relevanz sind, aber fürs Ortsbild beitragen. Das ist ein recht weites Feld, in dem wir wirken. Genau.
Gut, vielen Dank für den kurzen Abriss deiner aktuellen Tätigkeit. Jetzt würde mich noch interessieren, wo kommt eigentlich die Denkmalpflege her, historisch? Ist das jetzt so ein Berufsbild, das gibt es schon so lange, wie es die Architektur gibt, oder ist das eher noch neuerer Natur?
Also im Grunde gibt es Denkmalpflege, oder zumindest den Gedanken dahinter, dass man sich mit dem, was bestehend ist, Bestand hat, beschäftigt, im Grunde gibt es das so lange, wie es die Architektur gibt. Ne? Also es ist halt natürlich auf eine Art zu einer richtigen Auseinandersetzung geworden im 19. Jahrhundert. Also Karl Friedrich Schinkel ist sicher eine Person, die man in dem Zusammenhang erwähnen muss, der sich wirklich explizit mit dem Erhalt und was ist sozusagen konstant, was ist variabel, was trägt man in die Zukunft, mit dem Gedanken beschäftigt hat. Aber wirklich institutionalisiert wurde die Denkmalpflege als Disziplin, also auch im Gegensatz zum Heimatschutz, einem Verband, der um 1900 gegründet wurde, einer privaten quasi Initiative, also als institutionalisierte Instanz erst Mitte der 70er Jahre, also wirklich aus den 70er, 80er Jahren heraus als Gegenreaktion auf die tiefgreifenden Wachstumsbestrebungen und die ehrgeizigen Neubauprogramme der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja mit einem sehr enormen, kann man sagen, mit einer enormen Veränderung unseres Lebensumfeldes verbunden waren. Also die Denkmalpflege ist eigentlich als eine Gegenreaktion entstanden und wurde professionalisiert, hat Kompetenzen und Ressourcen erhalten und auch hat sich quasi inhaltlich und strategisch und begrifflich aufgestellt, weil dieser Gestaltwandel stattfand. Und der war ja verbunden auch mit einem enormen Bewusstseinswandel, also wirklich einem historischen Moment, gesellschaftlich getragen durch recht, ja, man kann sagen, Wort- und Bildgewaltige Kritiker wie Alexander Mitscherlich beispielsweise oder in der Schweiz Rolf Keller, die also wirklich sagten und mahnten, wir müssen uns mehr mit dem Bestehenden beschäftigen, weil eben einfach der Verlust so groß war. Ne? Und das ist das Erstaunliche, dass die Denkmalpflege heute eigentlich vor einem Paradox steht, dass sie aus einer Gegenbewegung entstanden ist und wir heute erneut vor so einer recht starken Veränderung unseres Lebensumfeldes stehen. Also wir können ja zuschauen, wie sich Gruppierungen bilden wie Countdown 2030 oder auch Aufbruch statt Abbruch, eine SIA-Fachgruppeninitiative. Oder eben auch in Zürich werden Abbruchspaziergänge durchgeführt. Also wir haben jetzt wirklich eine breite, auch gesellschaftliche Reaktion. Es wird immer noch viel zu schnell und viel zu viel abgebrochen. Nur die Denkmalpflege ist jetzt eben nicht mehr in dieser Gegenposition, sondern sie ist Teil dieses Prozesses. Und das macht es natürlich extrem spannend, heutzutage als Denkmalpflegerin wirken zu dürfen. Wir können uns da nicht mehr aus der Verantwortung nehmen. Wir müssen sozusagen auch wirklich eben mitgestalten. Also das ist so der Bogen eigentlich aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir kommen irgendwo wieder an den Ursprüngen an. Das ist sehr spannend.
Weniger eine Frage, mehr eine Beobachtung, dass diese gesellschaftliche Reaktion, die in der Denkmalpflege aufgekommen ist, mit dieser kritischen Durchleuchtung vom Abriss oder diesem Fokus, mehr vom Bestand zu schützen, denke ich, ist schon spannend, dass das jetzt auch eine gesellschaftliche Reaktion ist, die verstärkt in der Raumplanung ankommt. Auch die Raumplanung hat eine längere Geschichte, aber ich denke, diese Fragestellung, die ist relativ neu hinzugekommen. Also relevant für die Raumplanung als Disziplin sind vor allem die letzten 10 Jahre, also RPG 1 war dort ein starker Paradigmenwechsel. Das ist der Gesetzesauftrag zur Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Man hat sich dann stark auf Baulücken fokussiert, auf Industrie- und Gewerbebrachen, man hat zuerst diese fokussiert. Und erst jetzt, seit ein paar Jahren, geht es wirklich um den Bestand, wo bereits gewohnt und gearbeitet wird. Und in diesem Kontext kommt eben diese Forderung, die du geschildert hast, auch in der Raumplanung vor. Und das war für uns dann auch die Motivation für das Themenheft. Wir haben uns gefragt, wie soll die Raumplanung damit umgehen? Und irgendwann haben wir gemerkt, halt mal, eigentlich gibt es eine Disziplin, die macht das schon lange und die hat doch sicher auch Werkzeuge, die wir in der Raumplanung vielleicht nutzen können.
Ja, da kann man sich ja fragen, wie hat die Denkmalpflege bisher auf diese neue Situation reagiert? Also es ist für uns natürlich auch... Es ist natürlich für uns auch ein Paradigmenwechsel, dass wir sozusagen aus der rein erhaltenden Haltung in eine mitgestaltende Haltung kommen, also wirklich auch Prozesse mitgestalten, also Prozessdesign betreiben, zum Teil auch Qualitätssicherung und koordinierende Funktionen kommen. Also das ist was, das ist für uns schon auch eine Herausforderung, birgt aber auch sehr große Chancen. Also Das heißt, wir müssen auch sehen, wie wir uns in unserer Profession, es sind ja vermehrt Architektinnen und Architekten in der Denkmalpflege tätig, wie wir uns halt auch mit den Randdisziplinen beschäftigen, also mit Disziplinen, die uns umgeben, wie der Raumplanung, um jetzt in dieser momentanen Situation, dieser gesellschaftlichen, diesem Aufbruch auch wirksam werden zu können und quasi konstruktiv wirksam werden zu können. Da müssen wir also viel mehr auch verstehen, über andere, also von anderen Disziplinen. Und ich glaube, das ist recht zentral im Moment auch, das wird diskutiert. Was können wir von unseren Methoden und Verfahren sozusagen an andere weitergeben, aber was können wir auch aus anderen Disziplinen die Denkmalpflege übernehmen?
Was wären denn jetzt für dich, Giovanni, als Raumplaner so Methoden von der Denkmalpflege, auf die du jetzt direkt mal so ein Auge hättest oder so ein neidisches Auge vielleicht wirfst und sagst, ach, das hätten wir auch gerne schon länger zur Hand. Mhm.
Wir haben mit den Themenheft mal eine Auslegeordnung vorgenommen. Wo wird denn aus Raumplanungssicht heute überhaupt noch das Gebäude erhalten oder wo wird auf den Abriss, auf den Abbruch verzichtet? Und wir haben gemerkt, es gibt eigentlich nur drei Fälle. Das ist, wo die Denkmalpflege ein Wort mitzureden hat. Das sind Bauherrschaften oder Grundeigentümerschaften, die soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Oder wo die wirtschaftlichen Überlegungen der Treiber war. Das sind dann vor allem Gebäude, wo die Bestandesgarantie, also der Erhalt, eine größere Ausnutzung erlaubt, als es einen Ersatzneubau erlauben würde. Und wir haben dann wie gemerkt, in der Raumplanung stellen wir uns diese Frage gar nicht, wie, was passiert danach, was sind das für Grundeigentümer, haben sie dieses Flair für die sozialen, ökologischen Kriterien oder gibt es eine größere Bestandesgarantie? Das heißt, diese systematische Überprüfung von Alternativen, sich fragen, welche Talente hat ein Gebäude überhaupt und wie lässt sich das Gebäude weiterbauen? Ich glaube, diese Frage kommt in der Raumplanung zu kurz. Also wir haben Baugesetze, die unterscheiden sich in der Regel oder häufig zumindest nicht, ob das jetzt ein Ersatzneubau ist oder ein Weiterbauen ist. Und ich glaube, so stärker fragen, was kann ein Gebäude heute und wie kann es weitergebaut werden, ist eine Fragestellung, die Raumplanung aus der Denkmalpflege mitnehmen kann.
Könnt ihr das überhaupt leisten auf dem Maßstab, auf dem ihr unterwegs seid? Also es scheint mir jetzt auch eine recht individuelle Frage. Oder kann man das auch für ein Quartier her zum Beispiel beurteilen, dass jetzt das Innen verdichtet werden soll und sagen, okay, also wir haben jetzt in dem Quartier die und die Qualitäten an den und den Stellen und die müssen wir auf jeden Fall erhalten und dann ist das in eure Raumplanung mit zu überführen und dann funktioniert das schon?
Also die Frage habe ich mir eben auch gestellt, weil in der Denkmalpflege gibt es einen Leitsatz, mit dem Haus bauen, nicht gegen das Haus. Und das heißt für uns jetzt als Denkmalpflegende, dass man den Ort finden muss, wo man mit dem geringsten Aufwand, kann auch finanzieller Aufwand sein, und dem geringsten Schaden am Objekt die größte Wirkung für dessen weitere Entwicklung erzielen kann. Also diese in der Denkmalpflege bewährte Strategie lässt sich meiner Meinung nach auch auf eine Stadt oder auf eine ganze Region übertragen, setzt allerdings wirklich eine Analyse voraus. Also man muss sich wirklich mit den Dingen beschäftigen. In der Denkmalpflege ist es so, dass man eben nicht vom Schreibtisch aus Entscheidungen treffen darf, sondern man muss Augenscheine vor Ort vornehmen, man muss Dinge wirklich präzise analysieren, Veränderungs- und Entwicklungsgeschichten auch des Hauses, eben wahlfällig auch einer Stadt oder eines Straßenzuges und so weiter analysieren. Man muss das, was man untersucht, auch in die, nicht nur in die Historie einbetten, sondern auch ins räumliche Umfeld einbetten. Also wir denken häufig, wenn wir über das einzelne Haus nachdenken, räumlich. Also wir versuchen wirklich einen größeren Kontext bis hin zu einem ganzen Stadtquartier aufzuspannen, um zu verstehen, warum das Haus so ist, wie es ist. Also kurz gesagt, ohne eine tiefgreifende Beschäftigung mit dem Alleinstellungsmerkmal eines Hauses oder eben eines Quartiers, kann ein wirkliches Verständnis nicht entstehen. Und ich denke, das gilt aus meiner Sicht auch für die Aufgabenfelder der Raumplanung. Also im Grunde sind wir da gar nicht so weit auseinander. Der Gegenstand ist einfach größer. Aber vielleicht die Art der Auseinandersetzung kann ähnlich sein. Also häufig fehlt wirklich eine Beschäftigung, also wirklich eine analytische Beschäftigung bis hin zu einer Auslegeordnung auch. Also dass man die Dinge wirklich auslegt und sagt, was ist jetzt wirklich wann passiert, welche Einflüsse hat es wann gegeben, welche Gewichtung haben bestimmte Entwicklungen gehabt. Eben da kommen wir auch zu der Frage, welche Erfahrungen hat man vielleicht auch gesammelt. Also irgendwann ist mal was passiert und Jahrzehnte später passiert was Ähnliches, man reagiert aber anders, weshalb. Also so dieses Verständnis für Abläufe, auch historische Abläufe, hilft eigentlich in allen Maßstäben, nach meiner Erfahrung.
Das könnt ihr dann als Denkmalpflegende dann einbringen, oder wenn Fall 1 eintritt, den du vorhin beschrieben hast, also wo ihr eh mit am Tisch sitzt, vielleicht können wir das nochmal kurz auch sagen, wann ist dieser Fall, wo ihr wie eh mit am Tisch sitzt?
Also wenn man uns, was der Idealfall ist, recht früh in den Prozess hineinholt, haben wir natürlich die größte Wirkungskraft, ne? Also dann können wir relativ viel Wissen einbringen und sagen, ein ähnlicher Fall ist uns in der und der Region oder bei der und der Stadt oder bei meinem Kollegen im anderen Kanton schon mal vorgekommen. Also man kann wie Vergleichsbeispiele aufgleisen, man kann aber auch sich darüber unterhalten, wie kommt man überhaupt an Wissen? Also wie macht man das gemeinsam? Also auch eine Aufgabenverteilung, wer analysiert jetzt was? Da könnte man sich auch in die Maßstäbe sozusagen ein bisschen einteilen. Generell bauen wir vor allem Ängste ab. Unsere erste Aufgabe, wenn wir in den Prozess kommen, ist, die Angst vor Komplexität zu nehmen und den allen, also allen Stakeholdern, allen Beteiligten zu erklären, wie wertvoll und wichtig es ist, die Dinge auf den Tisch zu legen und nicht erstmal zu verdrängen. Also eben auch die Rahmenbedingungen planerischer Art, wenn es das ISOS ist oder vielleicht irgendeine RPG-Formulierung oder was auch immer. Also unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, so einen Fluss, eine gewisse Leichtigkeit in den Prozess zu bringen und auch die Stakeholder an den Tisch zu holen. Das ist das, was wir vor allem am Anfang machen, bevor wir überhaupt über denkmalpflegerische, sagen wir mal, was ist schutzwürdig und was ist nicht schutzwürdig, sprechen. Ne?
Also. Also ich habe eher jetzt von der Richtung her gedacht, dass es wie schon schutzwürdige Gebäude gibt oder bei denen ist das wie schon festgestellt und dann, wenn ich in dem Bereich was machen möchte, dann ist es wie zwingend, dass ihr dabei seid. Bei dir klang es jetzt eben eher so, wenn man quasi euch freiwillig beiziehen möchte.
Also es gibt alle Fälle, es gibt vermehrt auch Fälle, wo eben nicht unbedingt Inventarobjekte mit involviert sind oder Schutzobjekte, aber selbst bei den Fällen, wo ein Inventar oder Schutzobjekt involviert ist, ist es nicht selbstverständlich, dass wir wirklich von Anfang an in den Prozessen sind. Also vermehrt, immer mehr, muss ich sagen. Also in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich da sehr viel getan. Man holt uns allein schon wegen der Planungs- und Rekursbeständigkeit. Ja. Das ist ja das oberste Ziel eigentlich jeder Aktivität im Bauen. Holt man uns früher mit hinein. Aber es passiert natürlich immer wieder, dass wir so spät in den Prozessen sind, dass wir nicht mehr wirklich konstruktiv wirken können, sondern dann leider in so eine hoheitliche Position kommen, wo wir sagen müssen, okay, es ist alles entschieden, es ist aber ein Schutzobjekt und im Schutzumfang steht Folgendes. Das ist natürlich für uns der schlechtmöglichste Ansatz, ne? Aber ja.
Und bei den beiden anderen Fällen, die du jetzt beschrieben hast, würde mich noch interessieren aus der Sicht der Raumplanung eben jetzt auch so, wie ich es wahrnehme, wenn ich so durch die Schweizer Städte gehe oder eben ich nehme das auch so wahr, dass eher abgerissen wird und neu gebaut wird. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt, was wir gewohnt sind, die wir einfach in den Städten leben, aber was wahrscheinlich ja auch die Menschen gewohnt sind, die dahinter stehen, die das machen, also die das Geld dafür geben, die das planen. Also wie schafft man da vielleicht auch, sag ich mal, im Kopf so einen Wandel, dass das gar nicht immer die einfache Lösung, gar nicht immer die beste Lösung sein muss, nämlich platt machen, neu bauen?
Also ich glaube, es gibt einen großen Bereich, wo das tatsächlich passiert, aber es gibt tatsächlich auch einen kleinen Bereich, wo die Eigentümer dahinter das Gebäude vielleicht erhalten möchten, aber gar nicht können, gerade weil die Bauvorschriften das auch verhindern. Du hast vorhin gefragt, ist die Raumplanung nicht zu weit weg? Weil die Denkmalpflege ist sehr nahe beim Objekt, die Raumplanung ist vielleicht mehr auf Quartierstufe, das ist schon so, aber wir definieren ja die Bauvorschriften und dort müssen wir auch diesen Hebel finden, den du beschrieben hast. Der Hebel, mit dem wir die größte Änderung mit dem kleinsten Schaden herbeiführen können. Und tatsächlich gibt es zum Beispiel Grenzabstände, die eine Aufstockung auch verhindern können. Und ich glaube, wenn wir uns als Raumplaner mit der Disziplin oder der Denkmalpflege auseinandersetzen möchten oder zumindest davon lernen möchten, ist das eigentlich wie so das Minimum, das wir machen können. Das heißt, das Weiterbauen nicht verhindern. Und für deine Frage, wie können wir das möglichst attraktiv machen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dort stehen wir im Moment gerade an. Letztendlich ist das aber nur eines von vielen Interessen, die wir in der Raumplanung haben. Da gibt es noch ganz viele. Klimaanpassung zum Beispiel ist auch sehr viel, hat sehr stark an Bedeutung gewonnen. Und letztendlich gibt es dort immer nur zwei Hebel, die man kennt. Zuckerbrot, Peitsche, das heißt Vorschrift oder Anreize setzen. Mhm.
Denn wir in der Denkmalpflege haben natürlich den gewissen Vorteil, dass wir relativ nah an den Eigentümerschaften dran sind. Und das ist natürlich, Erhaltung hat immer was auch mit Bindung zu tun. Also man muss irgendeine Art von Bindung an das Objekt oder an das Quartier oder was auch immer an einen Gegenstand haben. Und das kann entweder darüber erfolgt sein, dass man halt in der so und so vierten Generation dort wohnt, dass man irgendwie dem Haus schon aufgewachsen ist. Und wir haben oft die Situation, dass wir in Objekte hineinkommen und uns begegnet ein Eigentümer und sagt, dass er will es halt einfach mal abreißen oder hat, und dann kommt man ins Gespräch und dann zeigt er einen dann doch, und dort habe ich eigentlich, da steht noch das Bett meiner Kindheit und dort habe ich das und das erlebt, und plötzlich merkt man, dass es eine Bindung gibt. Und man öffnet dann auch die Augen für Qualitäten im Gespräch. Also häufig wissen die Leute nicht, was sie haben. Also was sie auch für Qualitäten haben und was das für eine Besonderheit ist. Und das geht vielleicht auch eben auf einer übergeordneten Stufe halt, eines Quartiers oder so, dass man noch mehr einfach auch dem entgegenwirkt, dass einfach mal Eigentum anonym besessen wird, sondern dass es eigentlich von den Leuten belebt wird, die wirklich auch ein Verhältnis dazu haben. Für uns ist der Eigentümer, der irgendein Haus kauft, aber selber noch nie dort war, der Schlimmste, weil mit ihm kommen wir halt auch nicht ins Gespräch über Identität, über Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebnisse. Und schlussendlich muss das vielleicht auch auf einer größeren Maßstab vielleicht erfolgen, dass man wirklich auch die Qualitäten eines Quartiers, einer Stadt viel mehr hervorhebt, eben auch als Grundlage für eine Raumplanung, die dann halt auch angenommen wird. Also man will ja auch dort nicht gegen das Quartier arbeiten, sondern für das Quartier. Und das setzt natürlich ein Verständnis auch voraus, welche Qualitäten hat diese Stadt überhaupt oder hat diese Siedlung. Also ich denke, so oder so muss die Raumplanung, auch wenn sie eine andere Flughöhe hat, denke ich, mehr an die Menschen ran. Also ich weiß aber nicht, wie man das, also das ist für uns der Schlüssel. Wenn wir nicht einen Mensch als Gegenüber haben, können wir Denkmalpflege nicht betreiben. Also wir brauchen immer den Nutzer, den Eigentümer, den Nachbarn, der das Haus belebt. Und ohne den geht ein Objekt eben unter, auch ohne, also auch mit Schutz. Ne? Mhm. Und das, ja.
Das Argumentieren, das du genannt hast, das nehme ich sehr gerne mit, auch als Raumplaner. In der Raumplanung sind wir uns auch sehr stark gewohnt zu argumentieren. Also jede raumplanerische Aktivität benötigt die Interessensabwägung, benötigt die Argumentation dahinter. Das kann eine Um- oder Aufzonung sein, muss man immer herleiten. Wenn es danach aber um die Umsetzung geht von Bauvorschriften, um das Bauen, dann fehlt dieser Teil, oder? Man kann ein Baugesuch einreichen, das kann ein Neubau sein, Ersatzneubau, das kann ein Anbau sein, das spielt dann gar keine Rolle mehr. Und ich glaube, dieses Argumentieren fehlt dann auf der letzten Stufe. Wieso entscheidet man sich für die eine oder andere Art? Vielleicht ist das dann auch stärker ein Hebel, den die Raumplanung noch ansetzen kann, diese systematische Überprüfung von Alternativen.
Ja. Das ist was ganz Wichtiges, das hat die Denkmalpflege auch von der Raumplanung gelernt, dass wir eigentlich, also diese ganze Überlegung, dass man Interessenabwägungen machen muss. Also im Kleinen macht das ein Denkmalpflegender immer, also wenn man vor Ort steht, fragt man immer zurück, sind Alternativen geprüft, ist das der einzig mögliche Weg, da einzugreifen, kann ich das Fenster nicht noch so oder so ertüchtigen? Und wenn das wirklich geprüft ist, dann findet eigentlich eine Interessenabwägung im Kleinen statt und das Fenster wird allfällig ersetzt. Ne? Und das haben wir eigentlich auf allen Stufen. Dieses Überlegen immer, was wäre die Alternative, dieses in Varianten denken, bis hin dann zu einer seriösen Interessenabwägung mit allen einzelnen Stufen. Und das ist was, das da gucken wir oft in die Raumplanung und schauen, wie machen die das eigentlich auch methodisch korrekt, bis hin zur Dokumentation einer Interessenabwägung, was ja häufig verloren geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, Varianten zu prüfen und bis hin zur Überlegung, wie ist es, wenn man ein Abbruchgesuch einreicht, muss eigentlich auch noch darlegen, warum man es nicht erhalten kann. Also, dass man nicht einfach sagt, ich breche ab, sondern ich breche ab, weil ich die und die und die Sachen geprüft habe und an dem konkreten Ort mit den Bedingungen ist das halt für mich die Möglichkeit, dort zu handeln. Also das wäre natürlich ganz spannend, wenn wir eine Gesetzgebung hätten, die eben auch danach fragt, was haben Sie sich überlegt? Was ist Ihre Argumentation dahinter?
Arbeitet ihr jetzt in der Raumplanung auch schon mit solchen Varianten? Also wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, man überarbeitet für eine Gemeinde die Zonenplanung, dass man dann auch genau, es war mir jetzt so eingefallen, oder? Kann man ja auch mit Varianten kommen, hey, wenn wir irgendwie in die Richtung gehen, dann wird sich unsere Gemeinde so und so an den und den Stellen so und so entwickeln und wie dann kommen da die und die hohen Häuser hin oder also macht man das da heute auch schon in die Richtung so greifbar?
Du meinst, wo man die Alternativen einfordert oder wo wir bereits selbst die Alternativen prüfen?
Ja, genau, also wo ihr eigentlich wie die Möglichkeiten, sage ich mal, aufzeigt, auch schon ein Stück weiter gedacht als mit einer Farbe auf dem Plan. Mhm. Oder weil das habe ich jetzt auch gerade wieder in einem Projekt, wo ich mal mit der Raumplanung so ein bisschen einen Bezug hatte, auch wieder gemerkt, dass es wirklich mega schwierig, einfach nur mit der Farbe auf dem Plan zu arbeiten, weil eben die Farbe wächst ja nicht in die Höhe, die wächst nicht in die Höhe, da kann man sich nicht vorstellen, was steckt dann genau drin. So, da habe ich schon gemerkt, es ist wirklich mega schwierig, das so irgendwie greifbar zu machen.
Also ich würde sagen, das gehört eigentlich schon zum Standard von der Raumplanung. Also wenn wir in einer Gemeinde eine Strategie für die Innenentwicklung erarbeiten oder auch einen Vorschlag für eine Aufzonung erarbeiten, sind wir immer auch den Nachweis schuldig, wie sollte oder wie könnte das nun genau aussehen. Und wir sind dann auch häufig, nicht immer, aber häufig auch die Ersten, die diese Bilder generieren, also von der Zukunft. Und schon dort müssen wir uns dann auch die Frage stellen, zeigen wir jetzt einen Ersatzneubau oder zeigen wir eine Aufstockung, einen Anbau und so weiter. Das heißt, diese räumliche Zielvorstellung, die müssen wir entwickeln und die müssen wir aufzeigen. Und das kann bei räumlichen Leitbildern erfolgen, wo die Umsetzung danach aber zum Beispiel über Sondernutzungsplanungen erfolgen kann oder direkt über das Baugesuch. Und wo wir dann weitere Planungsinstrumente haben, dann dort können wir dann auch immer schärfer werden. Also wenn es zum Beispiel Gestaltungsplan pflichtige Gebiete sind, können wir auch Zielsetzungen für diese Sondernutzungsplanungen, für diese Gestaltungspläne definieren. Wenn es noch Arealentwicklungen gibt, können wir auch dort für die Wettbewerbe zum Beispiel Zielsetzungen setzen.
Also das heißt ja eigentlich, ihr geht sozusagen in die Zukunft und schaut, was die Konsequenzen von verschiedenen raumplanerischen Ansätzen jetzt für den Ort sind. Und das setzt ja auch eine differenzierte Betrachtung voraus. Also dass ihr euch überlegt, wo ist etwas eher konstanter, wo ist etwas eher in einer Entwicklungsdynamik drin. Also im Endeffekt ist das ähnlich, wie wir das machen, wenn wir auf ein Areal stoßen oder ein größeres Ensemble oder vielleicht auch auf ein einzelnes Gebäude und wir einen sogenannten Ampelplan erstellen. Da überlegen wir uns ja auch, was sind sozusagen wirklich integral zu erhaltende Bereiche, was sind Bereiche, die von erhöhtem denkmalpflegerischem Interesse sind, aber durchaus auch einen gewissen Wandel und eine Eingriffstiefe vertragen würden und bis hin zu Bereichen, die überhaupt nicht vom denkmalpflegerischen Interesse sind. Das heißt, wir schauen eigentlich über die Fläche und über die einzelnen räumlichen Bestandteile, was ist konstant und was ist eher variabel und versuchen das halt in einem Plan festzuhalten, damit dann auch, wenn sowas dann in einen Wettbewerb einfließt oder in einen Planungsprozess, eine Grundlage da ist, dass nicht alle quasi es ist eine Art Zielbild, aber kein räumliches, sondern wirklich ein recht konkretes, am Objekt oder am Ensemble festgemachtes Zielbild. Für uns ist das extrem hilfreich. Also es kann auf einem Gebäude, in einem Gebäude funktionieren, aber auch in einem großen Industrieareal. Also wir haben das eigentlich in allen Maßstäben, dieses Instrument. Vielleicht könnte das auch in der Raumplanung helfen. Mhm.
Finde ich ein sehr schönes Bild. Also heute geben wir in der Raumplanung eher die grüne Farbe, wenn wir bei der Ampel bleiben, Zonen auf und dann wundert man sich etwas, dass alles abgerissen wird oder innerhalb von 5 Jahren etwas anders aussieht. Ich denke, so diese Vorgaben von Innenentwicklung, ja, aber unter diesen und anderen Bedingungen könnte sehr gut funktionieren mit einem Ampelplan, zum Beispiel bei Gebieten, die sehr gleichmäßig bebaut sind. Das heißt, das sind eher wenige Grundeigentümer, das sind die gleichen Bebauungen, die man dort realisiert hat. weniger umsetzbar bei kleinteiligen oder kleinteilig parzellierten Gebieten, wo sehr viele unterschiedliche Überbauungstypologien vorhanden sind, unterschiedliche Bebauungsstände. Aber so diese klassischen Siedlungen, Siedlungsentwicklungen, die man heute hat, Arealüberbauungen, Gestaltungspläne, dort wäre so ein Plan, denke ich, schon auch in der Raumplanung machbar.
Ich habe mich jetzt noch gefragt, du hast das sehr schön beschrieben mit dem Ampelplan und ich finde das auch, es gibt dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit und Einfachheit. So eine Ampel, die hat halt drei Farben, oder? Also heißt jetzt nicht, dass die Entstehung des Ampelplans irgendwie einfach und schnell geschieht, aber das Ergebnis ist zumindest dann, glaube ich, schneller verständlich, als wenn man jetzt mit 20 Farben arbeitet, oder? Und deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr jetzt das auch als realistisch ansehen würdet, wenn, sage ich mal, eine breitere Bevölkerung vielleicht auch so einen Ampelplan erarbeitet oder wie die Inputs geben könnte und sagen könnte, stopp, rot, hier in unserem Ortszentrum, das und das Gebäude, das muss auf jeden Fall bleiben, wo vielleicht ihr von der Denkmalpflege sagen würdet, also wir haben da eigentlich, das wäre jetzt für uns ein Gebäude, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn dann über die Bevölkerung quasi kommt, nee, aber da steckt für uns so viel Identität drin, das wollen wir unbedingt erhalten.
Ja, also ich denke, in der Ortsbildpflege geht das sicher. Mhm. Wenn wir jetzt in der engeren Kontext der Denkmalpflege uns bewegen, hat es in gewisser Weise die Schwierigkeit, dass die Denkmalpflege ja den Auftrag hat, ein öffentliches Interesse zu vertreten. Und das öffentliche Interesse ist natürlich in Inventaren oder in gewissen Listen oder wo auch immer definiert. Insofern können wir jetzt nicht in einem Gebiet mit sehr viel Inventar und Schutzobjekten die Bevölkerung fragen, was sie gern sich dort vorstellt. Aber prinzipiell ist das natürlich ein ganz toller Ansatz, weil dann natürlich wirklich das reale öffentliche Interesse nochmal eines Quartiervereins, einer Quartierbevölkerung, einer Gruppe von Menschen abgeholt wird, die wirklich eine Bindung zu diesem Ort haben. Und in der Ortsbildpflege würden wir das sicher auch mit einfließen lassen. Also wir haben konkret auch wirklich Fälle in Winterthur. Wir haben Petitionen jüngst erlebt, Winterthurer Baukultur, da drehte sich das Ganze um ein Objekt in einem ehemaligen Industriequartier, wo die Bevölkerung klar sagte, das ist etwas von besonderem Interesse. Wir möchten, dass da wirklich gut überlegt wird, kann man das erhalten oder in irgendeiner Form einbinden in die neue Quartiertransformation. Und also ja, ich denke, das ist sicher eine Möglichkeit. Nur eben Denkmalpflege als solche im eigentlichen Sinne von der Gesetzgebung her ist kein partizipativer Prozess. Ne? Da muss man einfach ein bisschen schauen, aber
ich habe es jetzt auch nicht als Ersatz quasi verstanden,
nein,
sondern ich habe
ergänzend,
oder? Ja. Dass man das dann, oder kann man das vielleicht mal auch gegeneinander sozusagen, also einfach nur nebeneinander legen,
Nein, also wirklich ergänzen, dass man, ich denke mal vor allem, ich meine, Denkmalpflege ist schlussendlich eben einzelobjektbezogen. Oder wir denken zwar in räumlichen Zusammenhängen und so weiter, aber der gesetzliche Auftrag macht sich an einer Parzelle fest mit den Objekten, die da draufstehen. Aber die Kombination natürlich von Denkmalpflege und Raumplanung macht natürlich sowas möglich, dass man dann einerseits abgeholt wird als Denkmalpflegender mit dem öffentlichen Auftrag eben, dass dieses denkmalpflegerische Interesse am Objekt zu vertreten, aber in Prozesse mit hineingenommen wird, die räumlich denken und in die Zukunft denken und wirklich ganze Siedlungen und Städte planen, das ist natürlich, dann wird's halt wirklich spannend, wenn die beiden Disziplinen zusammenarbeiten.
Ja. Ich denke, für die Raumplanung müsste das auch sehr, sehr viel schärfer sein. Also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, gibt es weniger darum ein Gebäude, ob es jetzt bleiben darf oder nicht, sondern mehr, wenn wir beim Beispiel von der Aufzonung bleiben, dass das grüne Licht eine totale Ersatzneubau, der ist möglich, dass das mehr Richtung Gelb geht. Ja, eine Aufstockung ist möglich, aber zum Beispiel muss die Tiefgarage, die bereits realisiert worden ist und einen Großteil von CO2 gebunden hat, diese muss erhalten bleiben. Das heißt, es braucht Bedingungen. Das ist diese gelbe Farbe, die ich sehe. Aber das muss dann in der Raumplanung auch sehr konkret definiert werden. Weil Gelb heißt auch immer etwas ist vielleicht unklar, das kann dann auch ein Tor sein für Einsprachen und für Blockaden von gewissen Bauprojekten. Und man braucht immer diese Planungssicherheit, man muss wissen, welche Vorgaben stellt die Öffentlichkeit konkret.
Ich denke, die größte Kraft entwickelt einen Ampelplan in einem Prozess, dass man sich sozusagen von Anfang an irgendwie auf einem gemeinsamen Weg begibt und an der Ampel immer wieder überprüft, ist man eigentlich noch auf dem Weg. Aber es ist kein Instrument, was schlussendlich dann irgendwie sichert, was dann geht oder was nicht geht jetzt in der Raumplanung. Es ist mehr was, was man eigentlich auf dem Weg gut verwenden kann, um zu einem Zielbild zu kommen. Es ist meine Erfahrung.
Weil, ich will es auch so vorstellen, oder? Weil sonst ist alles rot am Ende oder alles grün oder alles gelb. Oder man muss sich ja auch mit den übergeordneten Ansprüchen auseinandersetzen. Muss halt vielleicht ein neuer Wohnraum geschaffen werden in der Gemeinde. Kann man ja nicht sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Und zwar überall nicht. Das geht ja dann auch nicht.
Es zeigt eher auf, wo man den Hebel sinnvollerweise ansetzen sollte. Und das ist was, das dann macht auch die gemeinsame Planung mehr Spaß. Dann ist man weniger konfrontativ unterwegs, sondern man versucht gemeinsam Lösungsansätze zu finden, um wirklich den Hebel effektiv anzusetzen. Und da hilft häufig ein Ampelplan.
Bei diesem Beispiel, das du gesagt hast, bei dieser fiktiven Stadt, wo gar nicht mehr gebaut werden sollte, ist mir schon ein Anliegen auch zu sagen, dass auch Innenentwicklung weiterhin das Gebot von der Stunde sein sollte, von der Raumplanung, also auch Innenentwicklung ist ja Klimaschutz. Es nützt uns nichts, wenn wir gar nichts mehr bauen, wenn wir eher undichte Gebiete, zum Beispiel in Bahnhofsnähe, erhalten und dafür auf der grünen Wiese sehr dicht bauen. Das heißt, Klimaschutz ist auch Innenentwicklung, Innenentwicklung ist Klimaschutz, aber es stellt sich mir die verstärkte Frage, wie wollen wir nach innen entwickeln, und da sind wir eben bei diesem Ampelplan, das so ein Kompass darstellen kann für die zukünftige Raumplanung.
Jetzt haben wir schön darüber gesprochen, wie die beiden Disziplinen zusammenarbeiten können, wie sie eigentlich ja auch schon viele Gemeinsamkeiten haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme da irgendwie so von außen ran, könnte ich vielleicht auch zu dem Schluss kommen, ja, aber wenn das jetzt, wird das nicht einfach alles noch komplexer? Jetzt nimmt Raumplanung auch noch was auf von Denkmalpflege, können die nicht einfach für sich machen? Und dann am Ende kommt man irgendwie zusammen, weil ich sehe da einfach nicht mehr durch mit der ganzen Komplexität. Und jetzt will Raumplanung noch Denkmalpflege in die gesetzlichen Grundlagen reinschreiben. Was antwortet ihr da?
Ja, nun, also die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Also das heißt, wir müssen uns schon den Herausforderungen stellen, und dazu gehört eben auch, dass wir heutzutage mit vielen Anforderungen und auch mit einer gewissen Komplexität konfrontiert sind. Und es hilft einfach nicht, dann zu sagen, ja, mein Gott, jetzt kommt noch das dazu und das und die Gesetzgebung sind komplex und jetzt auch noch das ISOS. Und es ist einfach so, wir haben viele öffentliche Interessen, die bestehen, und wir haben immer mehr auch Stakeholder, die mitreden, die auch kompetent mitreden, die vielleicht auch mit einem Rechtsanwalt mitreden. Das heißt, es bleibt einem wirklich nichts anderes übrig, als sauber von Anfang an die Dinge auszulegen und vielleicht auch zu gewichten und zu sagen, die Person holen wir jetzt so ab und dem Thema widmen wir uns jetzt so und wir machen das so. Und umso mehr kompetente Leute am Tisch sitzen, desto besser kann man diese Aufgaben auch verteilen und kann sagen, das liegt jetzt vor uns aus und jetzt kümmern wir uns darum. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich, um Gottes Himmels Willen, ist mir alles viel zu komplex zu sagen oder auch die Dinge zu verdrängen, nach hinten zu verschieben im Prozess. Man muss sie angehen, und ich sage auch häufig, wir müssen einfach unsere Arbeit machen. Und das ist oft das Problem, dass wir uns scheuen, die offensichtlich zu tunenden Aufgaben anzugehen und uns damit auseinanderzusetzen. Und meine Erfahrung ist, je mehr man sich damit beschäftigt, desto einfacher wird's. Also man muss sich den Dingen einfach stellen. Und der erste Stein ist immer der größte, den man übersteigen muss. Und dann wird's einfacher.
Und somit sind wir auch wieder bei der Interessensabwägung. Das heißt, es ist eigentlich ja nichts Neues, was wir machen müssen. Das einzige Neue dabei ist, dass das Thema Klimaschutz jetzt neu hinzugekommen ist, eine stärkere Gewichtung erfahren hat. Und ich denke, wir sind immer noch in diesem Aushandlungsprozess. Was machen jetzt die Architekten? Was macht die Denkmalpflege? Was macht die Raumplanung? Und bei diesem Prozess müssen wir noch weiter dranbleiben und diese Kompetenzen oder diese Aufgaben auch richtig sauber verteilen.
Und was halt wirklich immer hilft, ist unsere Erfahrung, dass man ganz schnell schaut, wer hat die Information, wer ist aktuell wirklich am besten und fachlich auch am nächsten dran und dann spontan auch einen runden Tisch machen. Also sich nicht scheuen, mal das Telefon in die Hand zu nehmen. Mensch, ich kenne doch dort den Raumplaner. Jetzt frage ich den das doch mal. Vielleicht können wir, das haben wir in letzter Zeit öfter gemacht, auch in Winterthur, eine Person, die uns sehr kompetent und engagiert vorkommt, reinholen in den Prozess und sagen, komm, wir machen jetzt ein Brainstorming. Oder auch wirklich viele Beteiligte möglichst am Anfang zusammenbringen und dann den Brandschützer mit dem Bauphysiker und mit dem Statiker und mit dem Architekten reden zu lassen. Und plötzlich kommt aus der Komplexität der Aufgabenstellung eine ganz einfache Lösung zustande, weil zwei oder drei miteinander reden, die eben normalerweise in der Phase im Prozess gar nie miteinander zu tun bekommen. Und das könnte ich mir auch disziplinübergreifend vorstellen, dass wenn ihr dann mal ansteht bei irgendeiner Aufgabe, sagt, jetzt nehmen wir uns einfach mal eine Denkmalpflegerin hinzu, die den Ort kennt. Und was sagt denn die jetzt dazu? Was sieht die denn hier? Also ich glaube, das kann manchmal sehr befreiend sein in der frühen Prozessphase. Also wir reden jetzt immer über, was macht man eigentlich am Anfang oder was können wir am Anfang besser machen? Prozess. Und das sind Kick-Off-Meetings, das sind Auslegeordnungen, das sind runde Tische. All das, wo man immer denkt, mein Gott, ist das aufwendig, aber es hilft enorm, die Leute mal zusammenzubringen am Ort, am Gebäude, an der Siedlung.
Das heißt, das braucht eigentlich keine neuen Prozesse, sondern es ist ja ein Thema, sag ich mal, ich fasse das immer so ein bisschen zusammen unter irgendwie so integrative Planung, oder? Mhm. Dass einfach die Disziplinen zusammenarbeiten und mehr ineinander greifen und dadurch dann durch den Austausch bei konkreten Projekten ja dann auch das Wissen zu den anderen Disziplinen steigt und dadurch steigt dann auch das Verständnis der anderen Disziplinen. Und wenn man dann mal den Punkt quasi erreicht hat, dann geht's einfach, es hat jetzt, so wie du das eben formuliert hast, wenn man wie den großen Stein mal in Bewegung gebracht hat am Anfang, oder? Mhm. Dann rollt der. Mhm. Und dann fällt es einem auch leichter. Und so die gemeinsame, haben wir, glaube ich, auch schon in einer Podcast-Folge mal drüber gesprochen, so Thema gemeinsame Sprache, also wirklich so das Zusammenfinden, dann ist das eigentlich, steht das eigentlich mehr im Zentrum als jetzt, wir müssen jetzt einen ganz neuen Prozess erfinden.
Also aus meiner Sicht ja. Ich glaube nicht, dass wir neue Prozesse brauchen. Es geht vielmehr darum, die bekannten Verfahren und Methoden breiter abzustützen, die benachbarten Disziplinen von Anfang an mitzudenken. Das setzt natürlich auch voraus, dass man ein gewisses Grundverständnis hat. Also wir müssen uns wirklich auch in unserem Wissen, in unserer beruflichen Ausbildung breiter abstützen und eben nicht scheuen, über den Tellerrand zu blicken. Also wirklich interdisziplinär im eigentlichen Sinne zu arbeiten. Mit der Idee, dass man quasi den Weg zum Ziel gestaltet. Also, dass wir auch als Denkmalpflegende nicht sagen, das ist geschützt und da ist also eine Käseglocke drüber, sondern dass wir sagen, prinzipiell mal, gibt es da ein denkmalpflegerisches Interesse an dem Ort, es gibt auch andere Interessen und wir vertreten eben dieses ein, aber haben Verständnis auch für alle anderen. Also, dass wir bereit sind, uns da zu öffnen. Und das heißt jetzt, also mit deiner Frage schwingt ja so ein bisschen mit, braucht's neue Prozesse, ja, braucht's dann vielleicht auch ein neues Rollenverständnis oder so? Also ich habe mich das jetzt gefragt, als ich dir so zuhörte. Also ich glaube, für die Denkmalpflege sagen zu können, dass wir nicht unbedingt ein neues Verständnis brauchen vom Denkmalpflegenden, sondern eher ein gestärktes Verständnis als Berater, Begleiter, Vermittler im Prozess des Bauens, der sich mit anderen Akteuren zusammentut. Das scheint mir ganz wichtig und insofern halt ist Denkmalpflege im wahrsten Sinne des Wortes eben schon auch ein Pflegeberuf, also ein Beruf, der am Menschen stattfindet, andere Menschen zusammenbringt, um eben gemeinsam zum Ziel zu kommen. Und insofern frage ich mich auch so ein bisschen, vielleicht kann man ja auch, oder wäre es ein interessanter Denkansatz, auch für die Raumplanung viel mehr von der Raumpflege zu sprechen vielleicht.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Und sich zu fragen, was heißt denn das, wenn man es sozusagen andersrum aufgleist und eher von der Akteurebene, von den Bedürfnissen und Wünschen, das macht ihr sicher auch. Aber also tatsächlich noch mehr den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und somit auch Lebensgeschichten, historische Tiefen, Entwicklungsprozesse, also die Historie auch noch mehr reinzunehmen. Und dann ist man ganz schnell eben bei diesem Pflegebegriff, der altmodisch klingt, aber eigentlich, so sehe ich das, das gut beschreibt, was wir eigentlich tun in der Denkmalpflege.
Finde ich auch. Ich finde, bei Pflege, da schwingt halt, oder so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, ich kann mir jetzt dein Tätigkeitsfeld auch irgendwie viel besser vorstellen. Es schwingt da doch einfach sehr viel Demut mit. Also einfach für für das, was Menschen vor uns mal geschaffen haben, die sich ja dabei auch was überlegt haben, oder? Und das nicht einfach immer wegzuwischen, sondern mal zu überlegen, wie können wir das überführen? Und du hast es vorhin auch so schön gesagt mit dieser Käseglocke. Du hast es jetzt, glaube ich, heute in dem Gespräch nicht einmal gesagt, aber ich habe schon so rausgehört bei euch, am Ende bringt's ja nichts, wenn ich ein Objekt erhalte, aber das keine Nutzung mehr hat.
Zum Beispiel,
weil genau. Weil ich so stur sage, also das dürfen wir nicht verändern und das darf nicht anders sein. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist, da eine gescheite Nutzung reinzubringen, die die verschiedenen Interessen abwägt und dann wieder einen Nutzen stiftet für die da leben.
Und das geht eben nie ohne den Menschen. Also auch ein unglücklicher Eigentümer ist nicht das, was ich zum Schluss brauche, sondern es muss jemand sein, der die Idee von diesem Haus und den Wert weiterträgt. Und wenn ich das nicht erzeuge, und das gilt sicher auch für ein Quartier, eine ganze Stadt, dann macht ein hoheitlicher Schutz oder überhaupt ein Schutzgedanke keinen Sinn.
Also ich kann diesen Worten auch sehr gut folgen, kann das auch sehr gut unterstützen und denke auch, wir haben sehr viele Prozesse, die sehr gut funktionieren, sehr viele Planungsinstrumente, die funktionieren heute schon. Es braucht keine neuen Erfindungen, es braucht keine neuen Schnittstellen zu anderen Planungen zum Beispiel oder anderen Planungsebenen. Aber eigentlich ist es nicht so verwunderlich, wir haben neue Aufgabenstellungen wie Klimaanpassung, Klimaschutz. Das sind keine einfachen Aufgaben, das sind Querschnittsaufgaben. Sie betreffen sehr viele Disziplinen. Und dass darum die Zusammenarbeit stärker funktionieren muss, dass die Planungsprozesse, die wir haben, verbreitert werden müssen, finde ich insofern gar nicht so verwunderlich, sondern mehr eine Konsequenz aus der Bearbeitung von diesen neuen Problemstellungen. Und aus meiner Sicht heißt das, dass wir uns auch in der Lehre dann breiter aufstellen müssen. Wenn ich jetzt an meine Ausbildung als Raumplaner zurückdenke, meinen Master, dann war der Ersatzneubau eigentlich immer Teil von der Lösung. Und heute sitzen wir ja hier und der Ersatzneubau ist genau Teil des Problems. Und diese Erkenntnisse, die wir haben, die wir auch im Berufsalltag haben, dieser Wunsch, unsere Fähigkeiten auch breiter aufstellen zu können, ich denke, das ist dann auch wichtig, dass wir den auch in die Lehre hineinbringen. Das heißt, dass wir auch die angehenden Raumplanerinnen und Raumplaner entsprechend breit ausbilden.
Ja, und ich denke, da kann man tatsächlich auch schauen, was ist wirklich der Auftrag der Raumplanung, ganz übergeordnet, und was ist auch der Auftrag der Denkmalpflege, nämlich das, was unser Lebensumfeld ausmacht, diese diverse Kultur unseres Lebensumfeldes eben nachhaltig in die Zukunft zu tragen. Also wirklich zu schauen, was können zukünftige Generationen noch selbst für sich entdecken, entwickeln, weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir eben auch eine Diversität im Umgang damit. Also das kann eben dann nicht nur Neubau sein oder nur Ersatzneubau, sondern es muss ein Umgang mit dem Bestehenden sein, um Dinge wirklich über einen langen Zeitraum auch tradieren zu können.
Ja, super. Das fand ich jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Auch nochmal mit dem Blick in die Lehre und quasi die uns nachfolgenden Planerinnen-Generationen. Und was ich dann noch so rausgehört habe, jetzt auch aus unserem Gespräch heute, ist, dass wir wie auch denen, die nach uns kommen, so mehr diese Kreativität auch beibringen müssen, wirklich auch so eine Offenheit zu haben, Lösungen zu entwickeln und vielleicht auch mal auszubrechen. Das haben wir jetzt auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, oder? Jetzt auch in der ersten Folge, glaube ich schon, dass das vielleicht auch die Herausforderung ist, in Zukunft in der Lehre nicht nur so ganz strikt das Wissen zu vermitteln und so ist es richtig und so ist es falsch, sondern da auch mehr zuzulassen, dass Kreativität möglich ist und dass da dann basierend auf dieser Kreativität auch gute Lösungen gefunden werden können. Ich sehe Nicken, mir wird zugestimmt. Sehr schön, es freut mich, wenn ich jetzt als fachverhelmter Verkehrsplaner noch so ein halbwegs sinnvolles Schlusswort sprechen konnte. Ich kann mich nur bedanken, Constanze, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Fand es sehr interessant.
Vielen Dank, hat sehr viel Freude bereitet.
Schön, ich hoffe, wir konnten wirklich auch dein Berufsbild mal noch ein bisschen breiter in die Welt tragen und vielleicht haben ja jetzt die ein oder andere auch Lust, in die Richtung mal weiterzugehen.
Sehr gerne, sehr willkommen bei uns.
Ja, und auch danke an dich, Giovanni, dass du mir heute zur Seite gestanden hast und hier die Raumplanung vertreten hast.
Sehr gerne, danke.
Ja, dann bleibt mir nur, mich von euch Hörenden zu verabschieden und wir hören uns dann bald wieder mit der dritten Folge.